Der Blick auf die hinter uns liegenden Monate wirft noch große Schatten auf die Wirtschaftslage. Doch gibt es auch Licht am Ende des Konjunkturtunnels? Darüber, dass Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr ausreicht, sind sich jedenfalls mittlerweile alle einig. Und auch darüber, dass gehandelt werden muss. Die große Frage ist nur nach dem Wie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Pschesky aufzunehmen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Ja, seit letzter Woche wissen wir es ja jetzt wirklich ganz, ganz offiziell. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2020 geschrumpft. Und zwar um 0,3%. Gründe dafür gibt es ja wirklich genug, also zum Beispiel die hohe Inflation, die den Konsum belastet oder die geldpolitische Einigung der EZB, nur um mal zwei zu nennen. Jetzt haben wir aber in den vergangenen Tagen noch ein paar Details bekommen, nämlich harte Daten für den Dezember. Insbesondere für die Industrie, die zum Zeitpunkt der Schnellschätzung noch nicht vorlagen und auch Indikatoren dafür, wie es weitergehen könnte. Carsten, der ehemalige Wachstumsmotor, der ist ja eher ein bisschen zum Sorgenkind mutiert. Wird das jetzt in 2024 so weitergehen oder gibt es auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels?
Nee, das wird erstmal so weitergehen und ja, ein ganz klein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt. Aber um es mal einzuordnen, wir hatten ja diese erste Schnellschätzung fürs BIP im vierten Quartal halt noch ohne die ganzen Dezemberdaten. So, jetzt kamen die Dezemberdaten, Industrieproduktion, Außenhandel und das war eigentlich nochmal dramatisch schlecht. Exporte, Importe, beide stark eingebrochen im Monatsvergleich. Industrieproduktion auch nochmal wieder gesunken. Im Monatsvergleich, ich glaube, wir haben jetzt sowas wie fast 7 Monate hintereinander mit einer schrumpfenden Industrieproduktion. Die Industrieproduktion zeigt ja auch nochmal, wie deutlich es ist, dass wir halt nicht nur irgendwie ein kurzfristiges konjunkturelles Problem haben oder zyklisches Problem, sondern echt ein strukturelles Problem. Ja, wenn man das einordnet, Dezember 2023, 10% unter dem Vor-Pandemie-Niveau, das ist enorm. Wir hatten auch dann die Produktionsdaten im energieintensiven Sektoren, die waren auch nochmal im Jahresvergleich deutlich gesunken. Und wir hatten auch, das hat dann auch das Statistische Bundesamt ja auch mit veröffentlicht, zum Beispiel die Zahl, dass es für die chemische Industrie, die ja auch eine Schlüsselindustrie ist in Deutschland, 2023 das schwächste Jahr seit 1995 gewesen ist. Also da sind alles so Zeichen, die halt, ich denke ganz deutlich sagen, wir haben wirklich eine strukturelle Schwäche. Von daher ist auch ganz interessant, dass ja jetzt sich irgendwie auch das Narrativ der Bundesregierung nochmal zu drehen scheint. Ja, wir hatten ja Vor ein paar Wochen, Monaten hieß es immer, nein, Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Deutschland war erstmal nur untertrainiert. Dann war es, glaube ich, unser Bundesfinanzminister, der es einfach leid war, diese Diskussion. Wir sind nicht so schlecht. Wir bräuchten nur ein Espresso. Ich glaube, man braucht aktuell wirklich so eine ganze Kanne von Espressi, um hier rauszukommen. Das wird nicht so einfach. Ja, und ein ganz klein bisschen, das hast ja schon angedeutet, ein ganz klein bisschen verschwommenes Licht am Ende von einem ganz langen Tunnel gab es dann doch. Ja, wir hatten jetzt auch die Industrieaufträge im Monat Dezember und die sind halt mit sage und schreibe mehr als 8% im Monatsvergleich gestiegen. Wirklich enorm. Die Zahl für November wurde ein klein bisschen runterrevidiert, damit war es dann 0, sonst hätte man sogar sagen können, es waren jetzt 2 Monate hintereinander mit Wachstum, ist jetzt leider nicht passiert. Dann schaut man so ein bisschen in die Daten rein, dann sieht man, dass es hier auch sich um viel Großaufträge handelt, aber gut, Aufträge sind Aufträge. Das wird jetzt nicht so durch die Decke gehen, aber es ist wie so ein erster Hoffnungsschimmer, auch kombiniert mit der Tatsache, dass wir in anderen Indikatoren ja sehen, dass ja jetzt so ganz langsam der Vorratsabbau in der Industrie stattfindet. So, und wenn es jetzt wirklich so ein paar mehr Aufträge reinkommen, die Vorräte abgebaut werden, dann könnte es doch eigentlich auch so, wie wir sagen, so ab Jahresmitte wieder ein bisschen positiver irgendwas mit der deutschen Industrie ablaufen. Wird das verhindern, dass wir auch 2024 eine Stagnation, leichte Rezession bekommen? Nein, ich fürchte nicht. Ja, wir sind erstmal doch in dieser, ich gehe mal davon aus, dass wir eine kleine schrumpfende Wirtschaft 2024 bekommen werden und dann wären das halt zum ersten Mal seit Anfang der 2000er Jahre 2 Jahre hintereinander mit einer schrumpfenden Wirtschaft und das ist nun definitiv kein Zeichen der Stärke.
Und du hast gerade schon angesprochen, dass die Industrie so schwächelt und so lange so schwächelt, bedeutet natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nichts Gutes. Ja, die Ampel scheint sich da ja jetzt auch mal ganz einig zu sein, was ja häufig nicht so der Fall ist. Und vielleicht ist man in diesen 6 Phasen der Trauer dann jetzt bei der Akzeptanz angekommen. Und man ist sich ja auch einig darüber, dass man daran jetzt was tun muss. Was für Möglichkeiten werden denn da jetzt aktuell diskutiert, Carsten?
Ja, wir haben jetzt wieder die Diskussion über Steuersenkung. Da muss man natürlich aufpassen. Ich denke, dass, ja, kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf, dass das an sich eine gute Idee ist. Man sollte jetzt nur nicht den Eindruck geben, dass es halt getan ist mit einer Maßnahme. Ich denke, das wäre auch mal wichtig, noch zu sagen, okay, wir haben einfach ein Wettbewerbsproblem, wir haben einen Standortnachteilsproblem und das ist halt die Folge, ja, auch schon zigmal besprochen hier in dem Podcast, von viel zu wenig Investitionen in den letzten 10, 15 Jahren. So, da sollte jetzt mal die Kommunikation kommen, das versucht man jetzt umzudrehen. Das geht nicht innerhalb von einem Tag, einem Monat oder wahrscheinlich auch nicht mal einem Jahr. Aber man hat einen größeren Maßnahmenkatalog und eine Maßnahme, ein Element davon könnten Steuersenkungen sein. So, es geht da um die Unternehmenssteuer. Es diskutiert wurde, Deutschland hat einen der höchsten Unternehmenssteuersätze Europas. So, ja, da kann man mal ein bisschen vielleicht drehen. Noch interessanter fand ich jetzt den Vorschlag, der ja wohl aus dem Wirtschaftsministerium kommt, von Robert Habeck, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt die beschleunigten Abschreibungen bei den Investitionen im Inland wieder einführen. Das haben wir auch schon seit Jahren eigentlich gerufen, dass das eine sehr geeignete Maßnahme wäre, um die Investitionen und auch die Innovation in Deutschland wieder ein bisschen zu stärken. So eine Maßnahme gab es in Ende der 90er Jahre schon mal. Da waren es aber interessanterweise beschleunigte Abschreibungen für Investitionen im Ausland. Oder? Das war halt auch so der Anfang ja des Outsourcings, dem viele deutsche Unternehmen dann auch nach Osteuropa gegangen sind. So, das wurde damals begünstigt. Und wenn man das jetzt umdreht und das halt auf inländische Investitionen, ja, von mir aus auch nur in bestimmten Bereichen, Infra, Digitalisierung, Bildung, wenn man das einführen würde, ja, das kostet Geld, aber damit hätte man wie ein Element, mit dem man den Wirtschaftsstandort Deutschland dann doch relativ zügig stärken könnte und mit dem es ja dann auch wieder, wenn es dann wirklich zu mehr Investitionen käme, dann auch wieder relativ schnell zu einem etwas höheren Wirtschaftswachstum kommen würde.
Ja, dann bleibt abzuwarten, inwiefern da wenigstens eine schnelle Einigung erzielt werden kann. Wenn es ja auf jeden Fall auch dauern wird, bis diese Maßnahmen Wirkung zeigen und dann erstmal in Kraft treten. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass man von diesem Leugnen des Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit so ein bisschen abgerückt ist. Wir haben jetzt gerade über die Industrie gesprochen und während rückläufige Entwicklungen in der Industrie ja wirklich überhaupt kein Grund zur Freude sind, ist es ja an anderer Stelle vielleicht sogar ganz schön, wenn die Zahlen niedriger ausfallen, nämlich bei der Inflation. Und die lag jetzt im Januar bei 2,9% nach 3,7% im Dezember. Das klingt erstmal sehr positiv. Aber wenn man unter die Oberfläche schaut, dann zeigt sich ja auch da, dass es noch einige Hürden auf dem Weg zurück zum 2%-Ziel geben dürfte, ne?
Auf jeden Fall. Die Januarzahlen waren jetzt eigentlich überraschend, vor allem für Deutschland, dass wir einen leichten Rückgang der Inflationsrate gesehen haben. Viele, unter anderem ich auch, hatten eigentlich doch gedacht, dass wir einen Anstieg der Inflationsrate jetzt schon im Januar bekommen würden. Ja, warum? Wir kennen vor allem die ganzen deutschlandspezifischen Faktoren. Das war die Rückführung der Mehrwertsteuer bei Restaurants. Das war ein Anstieg des CO2-Preises. Das war die Einführung oder die Erhöhung der LKW-Maut in Deutschland. Das waren eigentlich alles so die Faktoren aus dem Sparprogramm und auch schon davor beschlossene Maßnahmen, die eigentlich dafür sprachen, dass die Inflationsrate wieder anziehen würde. Was aber nicht passierte, weil vor allem die Energiepreiskomponente nochmal stark sich nach unten bewegt hat. Das waren die sogenannten Basiseffekte, ja, weil halt die Energiepreise deutlich niedriger sind als noch vor einem Jahr. Und damit ging die Inflationsrate runter. So heißt es jetzt, dass die Inflationsrate einfach stetig in den kommenden Jahren weiter sinken, in den kommenden Monaten weiter sinken wird? Nein. Weil wir haben doch, man darf nie vergessen, Anfang des Jahres ist doch auch der Moment, in dem nochmal viele Unternehmen dann auch ihre, auch in der Industrie, ja, viele Preise für den Rest des Jahres festsetzen. So, da sind wir immer noch mittendrin in dem Prozess. Und da hört man doch auch aus der Industrie, dass da jetzt vielleicht kein Aufschlag mehr kommt, aber dass wenigstens die gestiegenen Kosten versucht werden, weiter zu rechnen an den Verbraucher. So, da ist nochmal der Inflationsdruck. Dann haben wir natürlich auch Spannung im Suezkanal, im Roten Meer. Ja. Wir wissen, dass da mittlerweile weniger als die Hälfte der täglichen Boote durchfährt. Das erhöht die Transportzeiten. Das führt zu neuen Engpässen. Das führt zu Verzögerungen. Und das heißt natürlich auch wieder, dass irgendwo die Preise steigen werden. Also damit kommt auch nochmal ein zusätzlicher neuer Inflationsdruck hinzu. Und ich gehe halt davon aus, ja, oder auch wenn man sich die Komponenten jetzt der deutschen Inflation im Januar anschaut, dann sieht man, dass halt unter dieser Oberfläche einer gesunkenen Inflationsrate doch auch etliche Komponenten waren, in denen die Preise im Monatsvergleich, also im Vergleich zum Dezember, nochmal weiter gestiegen sind. Und das alles zusammengenommen bedeutet, dass wir, und das vielleicht nicht stark wieder nach oben bewegen bei der Inflationsrate, aber dass wir uns eher in den kommenden Monaten so um die 3% einpendeln werden und dann genau das eintritt, was ja einige EZB-Mitglieder jetzt auch immer mal wieder in Interviews beschrieben haben, nämlich, dass die letzte Meile der EZB, also diese letzte Meile in der Bekämpfung der Inflation, das letzte Stück, um von 3% auf 2% zu kommen, doch sich nochmal schwieriger gestalten wird als vor einem halben Jahr gedacht.
Ja, und du hast gerade schon angesprochen, viele, viele, viele Zentralbanker betonen im Moment ganz, ganz häufig und sehr deutlich, dass diese sogenannte letzte Meile eben die härteste ist. Infolgedessen haben jetzt auch die Finanzmärkte ihre Zinssenkungsfantasien doch relativ deutlich zurückgeschraubt in den letzten Tagen. Was meinst du denn, was bedeutet das denn für die EZB? So eine Inflation, die jetzt eben ja nicht mehr so rasant zurückgehen wird wie zuletzt.
Ja, einfach mal das, was wir jetzt auch schon seit 3-4 Monaten rufen, dass es nicht so schnell eine Zinssenkung geben wird. Also definitiv nicht so schnell, wie das einige Marktteilnehmer ja eingepreist haben. Ja, denn die Märkte, trotz allen Aussagen der meisten EZB-Mitglieder, dass es jetzt noch zu früh ist, um über eine Zinssenkung nachzudenken, hatten wir ja sehr lange, dass so eine 70-80-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist wurde einer Zinssenkung schon im April. Das sehe ich einfach auch mit diesen Inflationsraten nicht passieren. Ja, natürlich sollte Geldpolitik sich eigentlich langfristig orientieren, sollte sich mehr an Inflationsprognosen orientieren, aber wir wissen doch auch, dass aufgrund dieser Unsicherheit, aufgrund der Tatsache, dass die EZB auch ihren eigenen Prognosen weniger glaubt, ja, oder einfach die einfach mit mehr Unsicherheit gemacht werden, dass man sich dadurch doch jetzt mehr als in der Vergangenheit vielleicht auf die aktuelle Inflationsrate richtet. Und einfach mal um so eine Zahl rauszuwerfen, ich denke, dass wir mindestens 3 Monate hintereinander mit einer Inflationsrate von nicht höher als 2,5% sehen müssen in der Eurozone, dass bei der EZB wirklich jemand ernsthaft über eine Zinssenkung nachdenkt.
Und auch passend zum Thema hat in dieser Woche Isabel Schnabel ein Interview gegeben, bei dem unter anderem das Thema des neutralen Zinses thematisiert wurde. Also es ging auch um diese letzte Meile, die du gerade schon angesprochen hast, aber eben auch um dieses Thema zum neutralen Zins. Und wir haben im Mai 2022, also kurz bevor die EZB den aggressivsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte gestartet hat, schon mal über diesen neutralen Zins gesprochen. Und jetzt, wo man sich über Zinssenkungen Gedanken macht, ist das Thema wieder auf dem Tisch, weil die große Frage ist und bleibt, wo liegt denn dieser Zins? Also wo liegt dieser Zins, bei dem die Konjunktur weder stimuliert noch eingeengt wird? Und vor allem, liegt er jetzt vielleicht sogar ein bisschen höher als in der Vergangenheit? Jetzt ist natürlich die Frage, was spielt denn eine Rolle dafür, wo dieser neutrale Zins liegt?
Ja, gut, man unterscheidet auch in den realen und den nominalen neutralen Zins. Das ist schon mal die erste Geschichte. Das heißt, bei dem realen Zins wird natürlich auch dann vielleicht eine gleichgewichtige Inflationsrate ja auch einfach da mal schön ignoriert. Und beziehungsweise das hebt sich dann auf. Es gibt natürlich ja Argumente, die für einen höheren neutralen Nominalzins sprechen würden, wären entweder eine Steigerung des Potenzialwachstums und oder eine Erhöhung der langfristigen Inflation. So, ich meine, in der jetzigen Situation glauben nicht sehr viele an ein gestiegenes Potenzialwachstum in der Eurozone, aber vielleicht eine höhere Inflationsrate. Da haben wir auch in dem Podcast immer wieder besprochen, 3D-Inflation, strukturelle Faktoren. So, wenn ich das anwende, dann könnte ich natürlich sagen, dass der Nominalzins ein Stück höher ist. Ja, in der Vergangenheit war so Pi mal Daumen, Potenzialwachstum, Eurozone, 2%, denke ich, hatten wir nicht mehr, 1,5 bis 2%, langfristige Inflationsrate, 2%, das heißt, dann wäre ich dann so bei 3,5% als neutralen Zins. Und wenn ich jetzt sage, okay, liegt noch ein bisschen höher, mit der Inflationsrate, dann wäre ich ein Stück höher, dann wäre ich ja mit den aktuellen Zinsen gar nicht mehr so weit davon entfernt. Anderes Szenario wird sagen, okay, aufgrund der ganzen Strukturschwächen ist das Potenzialwachstum abgenommen, dann würde natürlich auch damit sich der neutrale Zins eher nach unten bewegen. Die EZB oder Isabel Schnabel, das war dieses Interview mit der Financial Times, das wurde ja auch dann so ein bisschen unterbaut, im Grunde genommen mit einem kleinen Research-Stück veröffentlicht von der EZB, in dem sie halt mehr eingehen auf Berechnung des neutralen Zinses. Und ganz kurz gesagt, eigentlich ist die Schlussfolgerung der EZB, dass sich am neutralen Zins jetzt gar nichts verändert hat. Da ist man dann halt so bei den bei 0% Realzins ungefähr. EZB hat auch gesagt, es gibt eigentlich so viel Unsicherheit, es ist eine Bandbreite von möglichen Berechnungen oder von möglichen Ergebnissen, je nachdem, welches Modell man benutzt. Und das stimmt auch, ne? In der Vergangenheit gab es immer noch zyklische Komponenten, die dann einen starken Einfluss hatten auf den neutralen Zins, auf den langfristigen Zins. Das ist natürlich ein bisschen Unsinn. Man müsste eigentlich wirklich mehr über strukturelle Komponenten kommen und dann müsste man halt wirklich über eine ganze Diskussion haben über, was ist jetzt das strukturelle Wachstum, was ist das Wachstumspotenzial in der Eurozone, hat sich das verändert, ja oder nein, und was ist die langfristige Inflationsrate. Und da würde natürlich auch eine EZB in keiner einzigen Veröffentlichung davon abweichen und sagen, dass sie auf einmal davon ausgeht, dass die Inflationsrate vielleicht auf 2,5 oder 3% langfristig steht. Weil damit hätte man ja dann ja ohne Erhöhung des Wachstums einen ordentlich negativen neutralen Zins. Also es ist ein Konstrukt, ich muss eigentlich, und ich denke immer dran, alles schön und gut. Ich meine, Isabel Schnabel hat mehr oder weniger gesagt, der neutrale Zins hat sich nicht verändert. Die Leute gehen davon aus, dass wir also deshalb weiterhin bei einem Realzins von 0% liegen werden in der Eurozone. Und das war es eigentlich ein bisschen, ne? Und dann dann gehen die Leute davon aus, dass ich irgendwo bei einem Leitzinsniveau von 2-2,5% mein Nominal bei meinem neuen Gleichgewicht bin. So, das ist eigentlich ein bisschen in aller Länge die Zusammenfassung von dem, was Isabel Schnabel gesagt hat und was die EZB halt da auch veröffentlicht hat.
Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, Carsten, für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!